vor, wo der Jürg das aufgezählt hat. Und zwar bin ich vor, ja, es ist schon mehr als 16 Jahre her, mit dem Götti von der Romina in Sri Lanka gsi. Und wir sind dort den Tempel, den Buddha-Tempel anschauen. Und wir sind auch in der Adilette und in den kurzen Hosen. Und ja, wir haben natürlich so nicht rein dürfen. Wir haben müssen ein Türchen umbinden. Also wir haben irgendwie ein Fototürchen bekommen, das wir umbinden mussten. Und nur so haben wir da rein dürfen. Einfach, ja, einfach so in der kurzen Hose hat man uns nicht durchlassen. Ja, wie gesagt, das war auch eine Tür, die man gewisse Bedingungen gestellt hat, wenn man rein wollte. Ist nur, ja, ist mir gerade so spontan noch in den Sinn gekommen. Ein Beispiel von der Tür vorher. Beim Vorbereiten von dieser Predigt habe ich mir so etwas vorgestellt und ich habe mir überlegt, vielleicht fragt ihr euch das auch. Ich erwähne relativ viel Zusammenhänge in diesen Predigten, jetzt von diesen Ich-Bin-Wörtern, also viel noch drumherum sozusagen, so etwas, was passiert vorher, was passiert nachher. Und ich habe gemerkt, das ist auch, ja, manchmal ist es so etwas viel, ich sage jetzt fast wie Theorie, natürlich, aber ich habe gemerkt, selber, wenn ich vorbereite, jetzt bei denen, ich bin Wörter, die stehen effektiv in so einem Kontext drin und die stehen nicht zufällig einfach da. Die sind uns nicht einfach hergestellt, zack, da, so ist es. Sondern sie kommen irgendwo her und führen weiter. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte euch das gleich auch kurz weitergeben, auch als Ermutigung selber, wenn ihr überhaupt leset in diesem Buch, in dieser Bibel, ja, Gedanken zu machen, in welchem Zusammenhang kommt mir das Wort entgegen, weil ich selber merke, da kommt einem so viel entgegen. Ich bin eine weitere Predigtreihe auch im Moment am Vorbereiten und da geht es mir auch so. Wenn ich so die Zusammenhänge anschaue, so in den Kontext, sagt man ja auch, da kommt einem so viel entgegen an Fülle vom Wort Gottes und auch Erkenntnis, die einem geschenkt wird. Und ja, darum möchte ich das auch als Anfang einfach sagen, wenn ihr drin leset, ich weiß nicht, wenn ihr die Bibel leset, ob ihr auch eine Bibelhilfe habt oder vielleicht sonst einen Kommentar zu Hilfe nehmt, es ist sehr interessant und man gewinnt sehr viel auch in dem Innenmerken. So viel kurz zum Einstieg. Auch heute wieder wird es ein Thema sein, bei dem, der Jürg hat es erwähnt vorher, bei den Ich-Bin-Wörtern. Er ist jetzt speziell auf die Türe eingegangen, ich bin die Tür. Wir haben zwei Ich-Bin-Wörter, die eigentlich zusammenhängen. Das zweite ist das bekannte Ich bin der gute Hirt. Die hängen so miteinander zusammen, dass ich die auch zusammengenommen habe und nicht auseinandergenommen habe. Und darum sind das heute wie eigentlich zwei Ich-Bin-Wörter, die uns von Jesus her entgegenkommen. Ich möchte kurz zurückblenden. Es ist ja gleich auch schon wieder zwei Wochen her, seit wir Gottesdienst gehabt haben. Letztes Mal das Ich-Bin-Wort vom Licht. Ich habe ja dort erwähnt, dass es so etwas vorgreift auf das Kapitel 9, auf die Begebenheit des Blindgeborenen, wo Jesus ja dann heilt. Und dort ist ja die Frage unter den Jüngern aufgekommen, ja, wer hat die Schuld, dass der Mann blind ist? Ist er selber oder sind es seine Eltern? Und das war ja so ein Verständnis gewesen damals, wenn jemand eine Krankheit hatte, oder jetzt in dem Fall eben die Blindheit. Da ist so die Frage aufgekommen, ja, wer ist jetzt schuld daran? Ja, und, oder dann eben auch gerade auf der Betroffenen selber, er lebt noch nicht im Reinen mit Gott. Das ist eigentlich eine heikle Aussage oder eine heikle Ansicht. Und traurigerweise muss ich auch sagen, bin ich schon mindestens einmal auch so ein Beispiel erwähnt in der heutigen Zeit, dass offenbar immer noch, oder ja, dass solche Gedanken herum sind. Wo man dann der erste Gedanke ist, ja, was der Betroffene, der glaubt vielleicht zu wenig, dass er jetzt in dieser Situation ist. Und ja, wir sehen, das hat einen Ursprung auch schon ganz früh in der Bibel. Kommt nicht von ungefähr. Wir hatten eben die Situation von den Pharisäern, wo eben der Mann ihm eigentlich vorgeworfen hat, weil er ja von Geburt her blind ist. Haben sie ihn ja dann ausgeschlossen aus der Synagoge gemeint, weil sie eben davon ausgegangen sind, der Mann ist irgendwo schuldig, der ist sündig von Gott. Und nachher hat er sich ja noch klar zu Jesus bekannt und ja, da ist der Fall klar gewesen. Da haben sie dann ihn ausgeschlossen. Und Jesus hat aber ganz klar geantwortet auf die Frage der Jünger, wer hat die Schuld? Sie haben ja gefragt, wer hat die Schuld daran, dass der Mann blind ist. Und Jesus sagt ganz klar, seine Blindheit hat weder mit der Sünde von ihm selber zu tun, noch mit der Schuld von seinen Eltern oder sonst jemandem, sondern der Mann ist blind, dass Gottes Macht sichtbar wird. Also Jesus hat ganz klar dementiert, der Mann, das hat nichts mit seiner Blindheit zu tun, der ist nicht irgendwie, ja, das hat keinen Zusammenhang. Und dann sagt er eben, ich bin Wort vom Licht. Auf die Antwort heilt Jesus dann den Blinden und schenkt ihm das Augenlicht. Und somit wird das Ich Bin-Wort, das wir eben letztes Mal angeschaut haben im Kapitel 8, das Licht der Welt, wird eigentlich wie noch durch die Heilung von dem Blindgeborenen unterstrichen. Das auch wieder bezüglich Kontext, wenn ich am Anfang erwähnt habe. Auch da, das hängt wie zusammen. Das greift vor aufs Kapitel 9 und das, ja, auch wieder da, der Zusammenhang ist wichtig, auch an diesem Punkt. Und damit wird auch deutlich, dass Jesus Sachen hat können machen, die bisher zu seiner Zeit die zeitgenössischen Heiler und Wundertäter nämlich nicht haben können. Licht zum Leben geben. Und er hat ja nicht nur das Licht, das körperliche Leiden geheilt, sondern auch die innere Blindheit hat er das Licht reingebracht. Und wenn Jesus am Körper von einem Menschen das tun vermag, dann können wir ihm zutrauen, dass er es auch auf geistlicher Ebene tun kann. Dass er die inneren Augen öffnen kann und dem inneren Mensch Licht geben, indem er ihm Erkenntnis schenkt, wie und wer Gott ist. Ich möchte jetzt auf den Bibeltext eingehen, ich möchte lesen. Das ist jetzt... Man macht ein bisschen... Ist ein bisschen hell, he? Geht's? Gut. Ich lese es ja noch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, 1-11. Jesus redet das ganze Volk an. Ja, er stellt nochmal ganz klar fest, wer seine Gegner sind. Nämlich die, die auf einem anderen Weg als durch die Tür in den Schafstall eindringen, in der Bildsprache gesprochen. Aber er redet genauso auch zu seinem Verhältnis zu seinen Jüngern. Und wie wir gehört haben, die Rede, die stellt eine Verbindung her zurück aufs Kapitel 9. Wir sind jetzt im Kapitel 10, wenn ihr unten seht, und es geht zurück wieder auf die Begebenheit des Blindgeborenen. Es dreht sich jetzt im Moment ein bisschen um das Wunder von diesem Mann. Jesus bekräftigt und vertieft seinen Anspruch, von Gott zu kommen und nach Gottes Willen zu handeln. Er gibt nicht nur das rechte Licht, um zu erkennen, wer und wie Gott ist, nein, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er führt darüber aus die Menschen als der rechte Hirte zu dem Erkennen hin. Er führt sie zum Leben. Und als Tür, wie wir es ja gehört haben, im Ich Bin-Wort, ist er der entscheidende Durchgangsort zum Leben. Die Juden hingegen, oder die Schriftgelehrten in dieser Begebenheit, haben die doppelter Weise versagt. Sie erweisen sich selber als schlechte Hirten, wie das Beispiel vom Kapitel 9 uns zeigt, wo sie den Geheilten aus der Synagoge ausschliessen und damit auch in jeder Beziehung isolieren. sie führen andere Menschen nicht wirklich zu Gott und zum Leben. Und zweitens, sie umgehen in Jesus als Tür. Als Tür für den rechten Zugangsweg zu Gott und zu den Menschen. Also Jesus bekräftigt nochmal, ich erhebe Anspruch, die rechte und die einzige Tür und der echte Hirte zu sein, der zu den Menschen zum wirklichen Leben in einer Beziehung mit dem Vater führt. Ich erhebe den Anspruch, weil ich und der Vater eine Einheit bildet. Ich handle aus ihm, für ihn und an seiner Stelle. Das ist jetzt zu früh. Ja, gut, wenn wir es. Wir haben mit dem Ich Bin-Wort das einzige Gleichnis im Johannesevangelium, das einfach mal so vor uns angestellt wird. Das heisst, die Deutung ist uns nicht von Anfang an bekannt. Und Jesus tut auch nicht wie bei anderen Reden schon von Beginn weg auf sich selber hinweisen. Mit dem Ich Bin-Wort, das kommt erst nachher. Sondern er erzählt einfach mal ein Gleichnis, ohne in Bezug auf sich selber. Und ebenfalls besonders an diesem Gleichnis ist, dass es das einzige Mal ist im Johannesevangelium, dass eine menschliche Gestalt, also eben der Hirte, als Gleichnis benutzt wird. Die Gestalt vom Hirte ist allen Menschen bekannt. Auf der ganzen Welt, zu allen Zeiten hin. Es ist ein urtümlicher Beruf. Und er zeigt, wie kein anderer, einerseits das Herrschen über sie, wie es uns im 1. Mose 1,28 entgegenkommt, dort steht, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Wir haben einerseits das Herrschen über sie, das uns entgegenkommt. Andererseits haben wir die liebevolle Fürsorge, wie wir es im Psalm 23 lesen. Und die Reihe von diesen alttestamentlichen Hirten, die fängt an beim Abel, geht weiter über die Erzväter zum Mose bis zum König David. Ja, sogar Gott selber wird im Hesekiel Kapitel 34 als Hirte von seinem Volk genannt. In dem Bild vom Hirte und seiner Schaf wird uns ein eindrückliches Bild vor Augen gemalt. Einerseits haben wir das ganze Hingehensein vom Überlegenen, also vom Hirte in diesem Fall. Sein ganze Hingehensein an seine Untergeordneten, also an die Schafe. Und andererseits haben wir die völlige Abhängigkeit von der, und Geborgenheit von der Untergeordneten, also von der Schafe zum Hirte. Und dann müssen wir uns vorstellen, dass Jesus in seiner Armut, menschlicher Armut und äußerer Ohnmacht von seinem Menschsein, sein Bloßgestelltsein auch, von seinem Menschsein, zugleich Herr und Heiland ist. Und dass wir, wo wir in absolutem Glaubensgehorsam mit ihm verbunden sind, zu ihm gehören, dann ist das ein eindrückliches Bild von dem Hirten, wo uns da entgegenkommt. Und wir merken auch, Jesus ist wirklich der gute Hirte. Er ist uns überlegen, das ist so. Da müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Aber er nutzt das nicht aus, wie das andere machen. Andere, eben die schlechten Hirten. Im Gegenteil, er gibt sich selber hin sogar. Er gibt alles von sich. Und er enthält uns nichts vor. Das Gleichnis von dieser, und das Gleichnis jetzt in dem Zusammenhang von dieser Tür und von dem Hirten, das ist eine bildhafte Sprache, die Jesus braucht. Um den Menschen vor Augen zu führen, wer der wahre Hirte ist und wer eben der falsche Hirte sind. Es ist eine Bildsprache und man darf es auch nie zu fest überstrapazieren. Aber gleich kann man ein paar Punkte rausnehmen, um das Ganze ein bisschen näher anzuschauen. Die Schafstall ist ein Schafstall, wie es ungefähr könnte ausgesehen haben im Orient. Die haben nur einen Eingang gehabt. Ich glaube, wir müssen uns auch nicht den Stall vorstellen, wie wir es hier haben. Also wir sehen, es sind meistens mehr so Steinwälle gewesen, wo dann noch Dornen oben drauf gehabt, dass nicht wilde Tiere oder Fremde rein haben können. Der ist jetzt auch nicht wirklich, ja, die einen hatten noch wie ein Dach drüber gehabt, dass es noch vor Regen geschützt ist. Und wäre jetzt eben der Stall von einem anderen Eingang, als du den einen Eingang betreten hast, um wieder in unserer Bildsprache zu reden, der ist ein Dieb, Räuber oder ein Fremder gewesen. Wer mit dem Wächter oder dem Türhüter genau gemeint war, ist nicht so genau feststellbar, muss uns aber auch nicht weiter beschäftigen. Es geht in dem Moment um den guten Hirte und seine Beziehung zu den Schafen. Und mit diesen ersten Worten, mit diesen Worten vom Fremden, der den Schafstall auf einem anderen Weg als die Tür betritt, wird direkt wieder an Kapitel 9 angeknüpft, wo uns über das Verhalten der Pharisäer gegenüber dem Blinden und seinen Eltern berichtet wird. Es soll uns ein Beispiel sein, für, dass eben die Juden in dem Moment einen unrechtmäßigen Führungsanspruch hatten. Es ist ein Kennzeichen vom echten Hirten, dass er die Schafe mit Namen ruft und sie rausführt. Er braucht keinen Schleichweg, um zu ihnen zu kommen. Und er braucht keine Gewalt, sie rauszuführen. Seine Stimme, die die Schafe kennen, langt, um die Herde, die zu ihm gehört, zu führen. Mir ist das Beispiel in den Sinn gekommen. Nicole hat mir das erzählt. Sie ist mit den Kindern spazieren diese Woche und ist dort auch zu einer Schafweide hergekommen. Und das war spannend. Sie haben die Schafe, also ich weiss, ich hoffe, ich erzähle es noch richtig, sonst muss ich mich korrigieren. Die Schafe haben nicht gross reagiert eigentlich auf das, aber wo sie dann dort hergestanden sind und wo dann eben der Bauer rausgekommen ist, wo man übrigens auch fast nie sieht. Aber der ist rausgekommen und die Schafe haben gerade reagiert. Die sind gerade, ich weiss nicht, sind sie gerade zum Zaun gekommen oder haben sicher reagiert auf den Mann. Sie haben gewusst, wer er ist. Und das zeigt uns ja auf eine wunderbare Art und Weise auch eben, was ein guter Hirte ausmacht. Und das führt uns wieder auf die Geschichte vom Blinden. Genau wie er die Schafe, genau wie es von der Schafe heisst, lesen wir auch vom Blinden, er hat die Stimme von Jesus gehört. Ich werde dazu einen Text lesen. Er steht in Johannes 9, 35 bis 38. Dort steht, es kam von Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Die wunderbare Zusammengehörigkeit vom Hirt und seiner Herde wird uns offenbart in Christus und seiner Vollmacht über das Vorherbestimmtsein von seinen Jüngern. Es heisst, ein bisschen weiter vorne im Johannes, nur der kann zu mir kommen, den der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt. Und ich werde jeden, der zu mir kommt, am letzten Tag vom Tode erwecken. Dass der Hirt seine Schafe beim Namen ruft, bedeutet, dass Christus seine Gemeinde nicht nur als Ganzes regiert, sondern jedes Einzelne, der in dieser Gemeinde ist, seine Jünger und seine Jüngerinnen. Jedes von uns. Jedem von uns möchte er persönlich begegnen, auf eine ganz persönliche Weise den Plan für unser Leben und unsere Rettung vermitteln. Im Jesaja steht, jetzt aber sagt Gott, der Herr, der dich ins Leben gerufen hat, du Nachkommenschaft Jakobs, Volk Israel, fürchte dich nicht, ich befreie dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wir merken, es kommen uns zwei Wörter entgegen. In Vers 3, dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Also wir haben einerseits Losses, Hören und das Nachfolgen, wo uns entgegenkommen, nachdem der Hirte seine Schafe einzeln beim Namen gerufen hat und aus dem Stall geführt hat. Das kommt uns schon früher entgegen, zum Beispiel dort, wo Jesus seine Jünger beruft. Sie hören ihn, sie hören seine Stimme. Und sie folgen ihm nach. Und wir haben wieder die Geschichte beim Blinden, wo nachher die Pharisäer ja den Blinden zu sich nehmen und ihn ein zweites Mal befragen, du, was hat der Jesus mit dir gemacht? Und der Blinde sagt dann ihnen, das habe ich euch doch schon erzählt. Aber ihr hört ja nicht. Warum wollt ihr das jetzt nochmal hören? Wollt ihr jemanden auch seine Jünger werden? Ist das so die Frage. Vom Blinden. Wir merken, da kommen uns die zwei Wörter entgegen. Hören und nachfolgen. Hören bedeutet mehr als nur ein akustisches Wahrnehmen mit den Ohren. Hören heisst auch verstehen und verstehen wollen. Erkennen und nachher im Gehorsam Jesus nachfolgen, ihm nachgehen. Also wir merken, die zwei bescheidenen Wörter, hören und nachfolgen, ist eigentlich wie der Kern von aller Jüngerschaft. Hören, erkennen und ihm nachfolgen. Und ins Freie führen, wie es vom Hirt in Vers 3 beschrieben wird, kann auch mit rausholen übersetzt werden. Und rausholen ist im Griechischen das gleiche Wort wie rausstossen. Also eigentlich das, was die Pharisäer mit dem Blinden gemacht haben, aus der Synagoge, aus der Gemeinde. Sie haben ihn ausgeschlossen. Und dass jetzt der Anklang, also die beiden Wörter eigentlich im Griechischen das Ähnliche bedeutet, ist vielleicht nicht ganz zufällig. Der Blinde ist aus der jüdischen Volksgemeinschaft ausgeschlossen worden. Aber er darf und soll wissen, was da mit ihm passiert, letztlich nicht auf die fremde Gewalt zurückführen ist, sondern dass es als ein gnädiges Führen von seinem Hirt kann anschauen kann. Um es anders auszudrücken, Jesus holt den Blinde raus. Er holt ihn raus aus dieser Gesetzlichkeit, in der er ja wegen seiner angeborenen Blindheit nur als Sünder gegolten hat. Und hat ihn zu sich selber geführt, zu Jesus hin. In Gemeinschaft von seinen Jüngern, seinen Schaf. Er erfährt da Gnade und Barmherzigkeit, Schutz und er wird beim Namen gerufen, so wie er ist. Auf den ersten Blick mag uns das Ausstossen, ja, sauer aufstossen, irgendwo ja, aus der jüdischen Volksgemeinschaft ausgeschlossen, das war schlimm damals. Es hat geheissen, isoliert sein. Man hat fast wie einen Ausgestossenen gegolten. Aber letztlich hat das seine Freiheit bedeutet. Er ist jetzt ein Jünger von Jesus und bei Jesus ist er vollwertig. Angenommen in seiner Persönlichkeit. Er ist gerettet. Also wir merken, Jesus hat ihn wie rausgeholt und zu sich geführt. Er hat ihn gerufen. Und die Aussage, dass Jesus als Hirte von seinen Schafen vorangeht, um wieder im Allgemeinen zu reden, und nicht einfach in ihnen reinläuft, in den Treiber, zeigt uns auch die Vollmacht für Jesus, indem er uns nachfolgt als eine Gehorsamstat erkennen lässt. Wir sind frei zu entscheiden, ihm nachzufolgen. Und wir sind nicht zu dem Gehorsam getrieben. Er gibt uns Freiheit, ihm nachzufolgen, ihn zu erkennen. Und weiter lesen wir, dass seine Zuhörer das nicht verstanden haben, was er ihnen mit dem Gleichnis oder eben mit den Ich-Bin-Wörtern will sagen. Es ist traurig zu sehen, dass gerade die Verständnislosigkeit von der führenden Juden damals die Stimme von dem Hirten nicht erkannt haben. Sie haben sich dabei nicht, wir müssen uns das nicht um eine natürliche Beschränktheit vorstellen, sondern um eher eine geheimnisvolle Geistesverfassung, also wie es gelähmt sie, dass sie die Stimme von Jesus nicht haben können annehmen und erkennen. Und das zeigt uns auch, dass Gott Zuhörer im Gegensatz zum Blinden nicht zu den Schafen gehört haben, er, wo ja die Stimme gehört hat, von Jesus her. Wenn Jesus dich vielleicht heute Morgen, nächste Woche, mit diesen Worten anspricht, wie er den Blinden angesprochen hat, vertraust du mir? Dann dürfen wir ihm, wenn wir ihm glauben wollen, nachfolgen und unser Vertrauen aussprechen. Wie es der Blinde da hat, Herr, ich vertraue dir. Und mit dem hat er sich vor Jesus niedergeworfen. Ich weiss nicht, vielleicht, wo du da bist, ja, was dich beschäftigt im Moment, vielleicht ein Anliegen, etwas, was in dir rein ist, wo du nicht recht weißt, ja, gehört mich denn Jesus? Nimmt er sich dem an? Egal, wie klein das Anliegen ist. Jesus hat sich auf uns abgelassen und er lässt sich immer wieder neu auf uns ab. Und mit jedem Anliegen, das uns beschäftigt, wo wir dran sind, dürfen wir zu ihm kommen. Wir dürfen es ihm herlegen, ihm vertrauen, wie das der Blinde gemacht hat. Er hat ihm blind vertraut, wenn er so will. Und er hat Jesus angebetet. Und manchmal ist das vielleicht nicht immer so einfach. In bestimmten Situationen, wo wir drinstehen, ist es eher eine bewusste Entscheidung, die man fällt. Es ist nicht einfach ein Gefühl, das immer in uns rein ist. Ja, Herr, ich vertraue dir. Manchmal ist es eine bewusste Entscheidung, wo man herstellt, von Jesus abknüllt und sagt, Herr, ich vertraue dir. Wie sie Jürgen am Anfang auch erwähnt hat, was es um den Lobpreis gegangen ist, um Gott zu loben. Wir wollen uns entscheiden, auch immer wieder neu dich anzubeten. Egal, was uns beschäftigt, egal, wie schwer das auch unsere Not gerade mag sein, Jesus ist der gute Hirte und bei ihm sind wir gut aufgehoben. Und dann kommen wir auch in dieser Gewissheit, dass Jesus für dich sorgt, wie es im Psalm 23 heisst, mit ihm vorwärts gehen. Ihm vertrauen, dass er mit uns kommt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist unglaublich, was da entgegenkommt, das Vertrauen von David in der Situation, in der er drin war. Trotzdem, Jesus vertraue. Gutes und wird mir folgen mein Leben lang. Er vertraut ihm, Gott, vollständig. Gibt sich ihm her, egal wie seine Situation aussieht. Weil er weiß, Gott wird ihm wieder helfen. Amen. Ich werde gerne beten. Und werde nachher Möglichkeit geben, dass jedes für sich kann von der Jesus kommen, von der guten Hirte, das herlegen, was einen gerade beschäftigt, was dran ist. Und wir werden abschliessen mit dem Vater unser. Gemeinsam. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für die Worte, die uns da entgegenkommen, für das, was du uns sagst durch die Bibel, Jesus. Als Ermutigung, als Trost. Der Blinde war ausgeschlossen. Er hat nichts mehr geholt in der Gesellschaft. Aber du hast ihn vollwertig gemacht. Du hast ihn angenommen, wie er war. Hast ihn nicht nur äußerlich gesund gemacht, sondern auch innerlich. Hast ihm das Erkennen geschenkt, wer du bist. Und er hat sich vor dir hergeworfen und dir vertraut. Jesus, so bitten wir dich, hilf auch uns, in unseren Anliegen, in unseren Sorgen, in unseren Ängsten, dort, wo wir nicht weiter wissen. Lass uns von dir herwerfen, Jesus, und dir vertrauen. Schenk uns erkennen, dass du der Einzige bist, dass du die Tür bist, die wir durch können, und dann werden wir rausgeführt von dir als gutem Hirt. Und du führst uns gut. Du meinst es gut, Jesus. Auch wenn es vielleicht manchmal auf den ersten Moment nicht immer den Anschein macht. Oder wir noch blind sind durch unsere Ängste und Sorgen. Aber du meinst es gut. Du machst uns sehend. Auf dich blickend, Jesus. Und in dem Sinne dürfen wir erfahren, dass du uns gesund machst. Dass du uns heil machst. Nach deinem Willen, so wie du möchtest haben, Jesus.